Echte Männer brauchen Fleisch. Vegan lebende Menschen werden nicht selten dafür kritisiert, dass sie das Thema Ernährung ideologisieren. Tatsächlich hat Essen für die allermeisten Personen neben der ernährungsphysiologischen und kulinarischen auch eine ideologische Komponente, die weit über die Funktion der reinen Nahrungsaufnahme und die des Genusses hinausgeht. Besonders deutlich zeigt sich diese Ideologisierung, wenn der Fleischkonsum von vielen Männern, interessanterweise aber auch von einigen Frauen, stark mit Maskulinität gleichgesetzt wird. Fleischkonsum gehört für viele Männer oft zur Identitätsbildung und ist eng verknüpft mit dem eigenen Selbstbild. Diese Ideologie findet ihren Ausdruck beispielsweise in Aussprüchen wie »Real men eat meat«, »Echte Männer essen Fleisch«. Die Werbung tut ihr Übriges, indem sie Fleisch häufig als Stereotyp männlich vermarktet. Altbekannte Werbeslogans der Fleischindustrie wie »Fleisch ist ein Stück Lebenskraft« sind noch immer in den Köpfen vieler Menschen verankert. Burger King beendete seinen 2006er Werbefilm für den Whopper mit den Worten »Iss wie ein Mann«. Denselben Titel trägt auch ein 2011 erschienenes Kochbuch. Und auch in der Men's Health war zu lesen, »Wenn dein Instinkt dir sagt, dass eine vegetarische Ernährung unmännlich ist, dann liegst du richtig.« Das bisher verhältnismäßig geringe Interesse von Männern am Thema Tierrechte und Veganismus, weniger als ein Fünftel aller vegan lebenden Menschen in Deutschland ist männlich, kann daher durchaus als ein Auswuchs des festgefahrenen Konstrukts der Maskulinität verstanden werden. So heißt es in Online-Diskussionen in den sozialen Medien immer wieder, dass männliche Veganer gar keine echten Männer seien. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, dass vegane Männer in Befragungen im Vergleich zu fleischessenden Männern von mischköstlichen Frauen als weniger maskulin eingeschätzt werden. In einer weiteren Untersuchung gaben darüber hinaus 41% der befragten mischköstlichen Frauen an, dass vegan in einem Dating-Profil Männer für sie unattraktiver mache. Die genauen Gründe sind dabei nicht ganz klar, doch vieles deutet auf die Überzeugung hin, der Fleischverzehr stelle ein Sinnbild für Kraft und Stärke dar, sei dies auch noch so verzerrt. Fleischessen ist männlich. Je nachdem, wie man eine Aussage wie »Fleischessen ist männlich« deutet, steckt dahinter tatsächlich auch etwas Wahres. Es ist bekannt, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Einstellung zur Tierausbeutung gibt und Frauen im Durchschnitt mehr positive Einstellungen gegenüber Tieren aufweisen, zum Beispiel im Hinblick auf Tiernutzung oder Tierschutz, wohingegen Männer im direkten Vergleich durchschnittlich mehr negative Verhaltensweisen an den Tag legen, wie Jagd oder Tierquälerei. Deutsche Männer essen durchschnittlich zudem etwa doppelt so viel Fleisch wie Frauen, und eine US-amerikanische Untersuchung zeigte, dass etwa 90% der Berufs- und HobbyjägerInnen in den USA männlich sind. 2019 waren auch nur etwa 14% der über 180.000 Teilnehmenden beim Veganuary, einer Online-Kampagne, die Menschen ermutigt, vegan zu probieren, männlich. Rein deskriptiv ist Fleischkonsum und Tierausbeutung als tatsächlich männlich geprägt. Allerdings sollte das nichts sein, was als positiv und wünschenswert angesehen werden sollte. Männer sind im Durchschnitt auch rassistischer und gewaltbereiter als Frauen, und so könnte man sagen, dass Rassismus und Gewalt männlich sind. Aber egal, ob es um rassistisches, speziesistisches oder anderes unterdrückerisches Verhalten geht, nur weil Männer solche Verhaltensweisen augenscheinlich häufiger aufweisen, sollten diese dadurch nicht gesellschaftlich legitimiert werden. Männlichkeit ist nicht in Stein gemeißelt. Wie willkürlich, wenig substanziell und geradezu austauschbar die herkömmlichen Ideale von Männlichkeit sind, zeigt sich auch an anderen Gendernormen. Bei Gruppen von Kindern aus Kindertagesstätten kann man oft schon von Weitem mit hoher Sicherheit an der Farbe der Kleidung das Geschlecht erkennen. Blau gilt als Jungenfarbe, Mädchen tragen rosa. Doch bis in die 1940er Jahre war dies genau umgekehrt. Die Signalfarbe Rot galt früher in vielen Kulturen als ein Zeichen von Männlichkeit und Stärke, weshalb der Farbton Rosa, bekannt als »kleines Rot«, für Jungen benutzt wurde. Im Jahr 1918 schrieb ein damals führendes Frauenmagazin in den USA, »Die allgemein akzeptierte Regel ist Rosa für Jungen und Blau für die Mädchen. Der Grund dafür ist, dass Rosa als eine entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungen passt, während Blau, da es delikater und anmutiger ist, bei Mädchen hübscher aussieht. Zu den Gründen, warum sich die Farbklischees im Laufe der vergangenen Jahrzehnte veränderten, gibt es mehrere Hypothesen. Ein verbreiteter Ansatz lautet, dass die Arbeitskleidung von Matrosen und Handwerkern den Farbton Blau vermännlichte. Eine andere Erklärung geht davon aus, dass der sogenannte rosa Winkel, ein rosarotes Dreieck, das homosexuelle KZ-Häftlinge während des Nationalsozialismus auf ihrer Kleidung tragen mussten, dazu geführt hat, dass Rosa für Jungen zu dieser Zeit nicht mehr als tragbar galt. Spätestens mit dem Erscheinen der ersten Barbie-Puppe in einer pinken Verpackung im Jahr 1959 wurde Rosa endgültig zur Mädchenfarbe. Mit einer natürlichen Gegebenheit hat die Farbenzuordnung also nichts zu tun. Und so sehr man das Gefühl haben mag, dass Blau nun mal quasi von Natur aus viel besser zu Jungen passt, es gibt keinen objektiven Grund für diese Überzeugung. Es handelt sich dabei um kein Naturgesetz, sondern um eine Festlegung, eine Norm, auf die wir uns gewissermaßen geeinigt haben. Gleiches gilt für Absatzschuhe. Diese gelten heute als Sinnbild für Weiblichkeit, waren jedoch ursprünglich Männerschuhe. Persische Reiter trugen sie für einen besseren Halt in den Steigbügeln, was ihre Fähigkeiten im Kampf verbesserte. Bei aristokratischen Männern wurden sie dann ein Modetrend, da sie für diese Männlichkeit symbolisierten, also das genaue Gegenteil der heutigen Ansicht. Ende des 18. Jahrhunderts eroberte der Klassizismus Europa und mit dessen Einzug verschwanden hohe Schuhe aus der Männermode. Fleischverzehr und die Evolution des Menschen. In früheren Zeiten mag die Gleichsetzung von Fleischkonsum mit Männlichkeit tatsächlich noch eine praktische Ursache gehabt haben. Es ist durchaus plausibel, dass die Fähigkeit, eine Familie zu versorgen, einen potenziellen Partner attraktiv machte. Heute noch ist so etwas, zum Beispiel in Form eines gesicherten guten Einkommens, ein relevanter Punkt bei der Partnerwahl. Obwohl der Fleischverzehr, entgegen einigen populären Behauptungen, nicht der primäre Treiber der Evolution des Menschen war, siehe Kapitel 17, haben die Jagd und der Verzehr von Fleisch dennoch seit jeher eine zentrale Rolle in unserer Entwicklung hin zum heutigen Menschen gespielt. Die Kulturwissenschaftlerin Nan Mallinger erklärt in ihrer Publikation »Fleisch – Ursprung und Wandel einer Lust«, warum Fleisch für Menschen so einen bedeutenden Stellenwert bekommen hat. Der Fleischverzehr ging in früheren Zeiten mit der Vorstellung einher, dass man sich damit die Kraft des erlegten Tieres einverleibe. So war das Bereitstellen von Fleisch mitunter nicht nur Beleg, ein erfolgreicher Jäger zu sein und damit das Kriterium des guten Versorgers erfüllen zu können, sondern symbolisierte, einer falschen Vorstellung nach, die Einverleibung von Kraft. Egal wie wichtig das Jagen, das historisch übrigens nicht nur von Männern betrieben wurde, und der Fleischverzehr aber zu einer gewissen Zeitspanne unserer Entwicklung waren, heute sind sie das nicht mehr. Somit ist heutzutage die Fähigkeit, ein Tier zu erlegen, in etwa so irrelevant wie der bessere Halt durch Schuhe mit hohen Absätzen beim Kampf zu Pferde im Krieg. Fleisch als veraltetes Statussymbol. Der Verzehr von Fleisch hat in unserer Gesellschaft Tradition und ähnelt gerade bei Männern häufig einem Ritual. Da es in der patriarchal geprägten Kulturgeschichte vor allem Männer waren, die Machtpositionen innehatten, besaßen diese überhaupt die Möglichkeit, große Mengen an Fleisch zu essen. Diese Ungleichheit hat sich bis in die heutige Zeit hinein institutionalisiert und Fleisch so unabhängig von seinem tatsächlichen Nährwert zu einem Statussymbol gemacht, dem es allerdings spätestens seit der Industrialisierung der Fleischproduktion und dem damit einhergehenden Billigfleisch ohnehin nicht mehr gerecht wird. Um in westlichen Ländern heutzutage Fleisch zu erhalten, ist kein Jagen mehr notwendig, sondern lediglich ein Griff in die Kühltheke des Supermarktregals. Somit fällt nicht nur die Jagd weg, auch das Töten der in der Tierhaltung ohnehin wehrlosen Tiere wird von anderen übernommen. Fleisch ist in modernen westlichen Ländern nicht mehr das einstige Statussymbol für Kraft, Ausdauer, Härte und Geschicklichkeit. Heutzutage benötigt man weder diese Fähigkeiten noch eine gute finanzielle Situation, um regelmäßig Fleisch essen zu können. Und nicht nur das, Fleisch als Ausdruck vermeintlicher Männlichkeit ist im Gegenteil mittlerweile so allgegenwärtig, dass die deutlich höhere Willensstärke darin läge, kein Fleisch zu konsumieren. Wie viel ist dieses Gefühl von Männlichkeit letztendlich wert, wenn es davon abhängt, ob und wie viel Fleisch man konsumiert? Zeugt es von Kraft und Durchsetzungsvermögen, sich den gesellschaftlichen Klischees von einem Mann zu beugen? Ist es ein Zeichen von Souveränität, das zu tun, was schon seit jeher alle getan haben, anstatt etwas zum Besseren zu verändern? Ist es nicht vielmehr ein Zeichen von Stärke, es nicht nötig zu haben, Schwache und Wehrlose auszubeuten? Das starre Bild des Mannes und der Frau befindet sich allerdings glücklicherweise im Wandel. Umfragen deuten darauf hin, dass sich schrittweise eine neue Maskulinität etabliert und dass sie gesellschaftlichen Anklang findet. Diese ist geprägt durch die Infragestellung männlicher Normen und ehemaliger männlicher Privilegien sowie die Ablehnung sexistischer Verhaltensweisen. Eine höhere Übereinstimmung mit diesen genannten Verhaltensformen ist in Untersuchungen mit einer erhöhten Bereitschaft zur Reduktion des Fleischkonsums verbunden und korreliert ferner mit einer positiveren Haltung gegenüber vegetarisch und vegan lebenden Menschen. Die Aussage »echte Männer brauchen Fleisch« ist letztendlich schlichtweg eine hohle Phrase. Wie echte Männer oder Frauen sich vermeintlich verhalten sollen, ist ethisch bedeutungslos. Die Frage sollte nicht lauten, was echte Männer und Frauen charakterisiert, sondern was gute Menschen, unabhängig von ihrer Geschlechterzugehörigkeit, auszeichnet. Soyboys und geiles Fleisch. In englischsprachigen Foren und auf Social-Media-Plattformen werden unmännliche Männer oft abwertend als Soyboys bezeichnet. Laut dem Urban Dictionary ist Soyboy ein Slangwort, das Männer beschreibt, denen es an Maskulinität fehlt. Das britische Nachrichtenportal The Independent griff diese falsche Vorstellung der verweiblichenden Wirkung von Soja als Ursprung der Wortschöpfung Soyboy auf und schrieb, dass Sojaprodukte angeblich den Östrogenspiegel des Mannes erhöhen würden und echte Männer daher keine Sojafleischalternativen, sondern echtes Fleisch essen. Diese Aussage entbehrt jeglicher Evidenz, denn die zurzeit umfangreichste Meta-Analyse zu dieser Thematik zeigt deutlich, dass der Sojaverzehr in den gängigen Mengen keinen negativen Einfluss auf den Testosteronspiegel hat und auch die Fruchtbarkeit nicht negativ beeinflusst, siehe Kapitel 29. Auch die stupide These »Geiles Fleisch macht geiles Fleisch«, die 2019 ernsthaft von einer Autorin namens Noah Jordan als Artikel ihres Buches gewählt wurde, könnte nicht weiter von der Realität entfernt sein. Eine Vielzahl an erfolgreichen veganen BodybuilderInnen, Kraft- und AusdauersportlerInnen zeigt im Gegenteil, dass AthletInnen keine tierischen Produkte für sportliche Höchstleistungen und starke Muskeln benötigen. Siehe Kapitel 21. In vergleichenden Untersuchungen zwischen VeganerInnen und MischköstlerInnen zeigte sich zudem kein relevanter Unterschied in Bezug auf Parameter wie den Testosteronspiegel. Wenn man Männlichkeit auf die sexuelle Leistungsfähigkeit bezieht, gibt es keinerlei valide Argumente für einen obligatorischen Fleischverzehr. In einer Reihe an Untersuchungen sind es im Gegenteil vor allem die Mehrzufuhr an vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln wie Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst sowie eine reduzierte Zufuhr an rotem Fleisch, fettreichen Milchprodukten sowie zugesetztem Zucker, die das Risiko für erektile Dysfunktionen senken. In einer Interventionsstudie wurden 65 Männer mit metabolischem Syndrom und Erektionsstörungen entweder einer Interventionsgruppe, also mindestens 250 Gramm Früchte, 125 Gramm Gemüse, 25 Gramm Nüsse und 400 Gramm Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte pro Tag, oder der Kontrollgruppe, also keine Änderung in ihren Speiseplänen zugeteilt. Nach 2 Jahren zeigte sich, dass in der Interventionsgruppe ganze 37%, also 13 der 35 Männer, ihre erektile Dysfunktion rückgängig machen konnten, wohingegen nur 7%, also 2 der 30 Männer in der Kontrollgruppe, innerhalb dieses Zeitraums ihre Erektionsstörungen überwinden konnten. Übertriebene Männlichkeit schadet nicht nur den Tieren. In der gesamten Debatte um die Rolle der Maskulinität darf ebenfalls nicht vergessen werden, dass sich aus dem Grad der vermeintlichen Männlichkeit einer Verhaltensweise keineswegs eine ethische Begründung für eine Handlung ableiten lässt. Die Tierausbeutung als Basis des westlichen, überbordenden Fleischkonsums mit der Begründung der Männlichkeit rechtfertigen zu wollen, entbehrt jeglicher rationalen Grundlage. In anderen Lebensbereichen würden wir derartige Argumentationslinien keinesfalls akzeptieren. Unter der übertriebenen Männlichkeit in Form der hegemonialen bzw. toxischen Maskulinität leiden aber nicht nur ausgebeutete Nutztiere, sondern auch Frauen und letztendlich sogar die Männer selbst. Der Begriff der hegemonialen Männlichkeit stammt aus der soziologischen Geschlechterforschung und beschreibt eine gesellschaftliche Praxis, in der eine dominante soziale Position von Männern und eine untergeordnete Position von Frauen sichergestellt werden soll. Toxische Männlichkeit beschreibt die stereotypen Vorstellungen von der männlichen Geschlechterrolle in einer Gesellschaft sowie die Limitierung, welcher Art von Emotionen und Verhaltensweisen Männer an den Tag legen dürfen und welche nicht. Während unter Ersterem vor allem Frauen leiden, betrifft Letzteres neben den Frauen auch die Männer selbst im negativen Sinne, da diese durch solch eine falsche Vorstellung von Maskulinität dazu getrieben werden, sich ständig in hyperaggressiven und unnötigen Wettbewerbssituationen mit anderen Männern beweisen zu müssen. Schlussfolgerung: Ebenso wie die Gesellschaft und unsere Welt auf vielen Ebenen von einem Ende des karnistischen Glaubenssystems und einer Reform der Mensch-Tier-Beziehung profitieren würden, wäre auch ein Ende der hegemonialen bzw. toxischen Maskulinität eine positive Entwicklungsrichtung für alle Menschen. Mehr zu diesem Thema lässt sich in Carol J. Adams' Werk »The Sexual Politics of Meat« – die deutsche Ausgabe trägt den Titel »Zum Verzehr bestimmt« – sowie in Annalena Klapps »Food-Revolte – ein vegan-feministisches Manifest« nachlesen. Wie die vorherige Ausführung zeigt, sind männliche bzw. unmännliche Verhaltensweisen durchaus wandelbar und somit nicht in Stein gemeißelt. Und selbst wenn sie es wären, dann wäre die Männlichkeit oder Unmännlichkeit einer Sache per se noch kein valides Argument für oder gegen einen Sachverhalt und kann daher die ethische Position des Veganismus sowie seine AnhängerInnen nicht diskreditieren.